Vielen Dank, Walter, danke für den interessanten und tiefen Vortrag. Das Begriff des Kunst, der Kunst unter anderem in unsere Freiheitsdiskussion bringt. Und damit ist der Raum für Fragen, Bemerkungen, Hinweisen offen.
Ja, ich habe zwei Fragen. Die erste betrifft das Verhältnis von begrifflichem Denken und metaphorischer Erfahrung. Du hast an einer Stelle in deinem Vortrag deutlich gemacht, dass du die nicht gegeneinander ausspielen möchtest. Also dass eine verantwortliche Freiheit, die aus metaphorischer Erfahrung sich versteht, eben auch mit Begriffen arbeiten muss. Wie würdest du Positionen kritisieren, die davon ausgehen, dass man die metaphorische Erfahrung nicht braucht? Also du hast jetzt Autoren herangezogen, die davon gewissermaßen schon ausgehen, aber was würdest du du gar noch das Argument mit einem Tigone jetzt hier zur Eigenmachtsverschwörung gegen eine julianische Position zu argumentieren. Und zweite Frage, die sich mir gestellt hat, ist, wie du den Begriff des Takts einordnen würdest und den Begriff des Stils, wie er sich im Spätwerk Nietzsches findet.
Spiel.
Im Spätwerk Nietzsches. Ich dachte mir, damit gäbe, also das nur als Anregung, ich habe mir da gedacht, dass das sich sehr gut mit dem ergänzen ließe.
Ja.
Also was du unter metaphorischer Erfahrung
kommst. Vielen Dank. Zur ersten Frage, also metaphorische Erfahrung und begriffliches Denken. Also wie würde ich Positionen kritisieren, die denken, dass sie ohne Metaphern auskommen können, wie ich es, glaube ich, formuliert habe. Also das ist. Das würde ich tatsächlich damit Gadamer gehen und sagen, sie haben nicht diese Einsicht in die konstitutive Offenheit der Erfahrung vollzogen. Weil für Gadamer ist das ja dieses Traditionsbegriff, das letztendlich der Schlüssel des Ganzen ist, hat ja zwei Seiten. Es hat erstmals die Funktion, dieser Konstitutionsprojekt einfach abzuweisen als notwendig. Das ist die erste Funktion, dass man überhaupt die Verantwortlichkeit als solche begründen muss. Das ist die erste Funktion der Traditionsbegriff. Und die zweite Funktion ist die epistemologische Funktion des Traditionsbegriffs, dass trotz aller Bestrebungen an voraussetzungslose Reflexion, weil wir in sprachlichen Lebensformen immer schon sind, die übersubjektiv sind, die in einer Weise uns bestimmen, jenseits, was wir durchreflektieren können. Deshalb sind wir an Vorurteilen ausgeliefert, die wir nicht völlig durchschauen können. Und das wiederum macht notwendig, dass wir uns für das Fremde öffnen. Weil dann ist die Tradition ja nicht, weil wir endgültig durchreflektieren können. Weil die Tradition ja selber sozusagen als dem Spiel hinter unseren Rücken uns auch leitet. Und die metaphorische Erfahrung ist sozusagen auf einem Basal oder einem Niveau, was daraus ernst macht. Weil das ist eine nicht abgesicherte Weise, Entdeckungen zu machen. Wir wissen ja nicht, wenn wir eine Metapher hören, gleich stimmt das. Wir haben vielleicht eine Ahnung davon, aber das begriffliche Denken muss dann erst nachher dazukommen und überprüfen, ob diese Intuition oder dieses Experiment tatsächlich auf eine Analogie beruht. Aber wenn man die Metapher, wenn man denkt, dass das begriffliche Denken diese Funktion einholen kann, dann Gadamer zufolge hat man nicht angesehen, dass wir unserer Tradition ausgeliefert sind und dass wir gerade deshalb misstrauisch gegenüber sie sein muss. Und das können wir nur sein, indem wir uns öffnen gegenüber das Fremde. Zweite Frage der Takt, darauf bin ich nicht, eingegangen, aber ich denke, da würde Helmut Plessner auch interessanter einzubeziehen, und weil dieser humanistische Leitbegriff bei Gadamer, es gibt ja vier, es gibt ja Bildung, Takt, Sensus Communis und Urteilskraft. Der Sinn ist, dass sie alle auf die Phronesis zurückgeführt werden. Das macht er bei allen vier, weil er zeigen will, dass auch Takt kann zu einer bloßen konservativen, wenn sie nicht durch diese situationsabhängige Responsivität gegenüber Begründung in dieser situationsabhängigen Responsivität gegenüber Begründung angesiedelt ist, dann wird die Takt einfach etwas, was wir bewusstlos nachmachen. Das ist wichtig. Und das ist der Unterschied, würde ich dann wieder sagen, zu Plessner, wo der Takt eine Selbstständigkeit bekommt, dass das dann für Gadamer dann wiederum problematisch wäre. Deshalb bin ich auch mit der sokratischen Tradition angefangen. Für Gadamer läuft das alles noch über Verantwortlichkeit gegenüber Gründen. Also das bleibt noch der Kernpunkt, oder so möchte ich ihn jedenfalls lesen. Es gibt keine Bereiche des Lebens, wo wir uns diese Verantwortlichkeit entziehen können. Begriff des Spiels bei späten Nietzsche, da...
Stil.
Stil, ja, was wir auch früher heute... Okay, ja, weil ich war... Spiel bei späten Nietzsche... Da kenne ich mich nicht gut genug aus. Also ich würde, es wäre, da kann ich vielleicht mit einem Vergleich dann antworten. Man müsste dann sehen, weil bei Foucault, bei dem ich mich auch kenne, wo der Stilbegriff auch wichtig ist, ist das ein sehr bewusstes Prozess. Man stilisiert sein eigenes Leben sehr bewusst. Das ist die ganze Sinn dieser Selbsttechniken, in dem er interessiert ist. Man experimentiert bewusst mit dem Stil. Aber wenn Stil auch was nicht Bewusstes oder was nicht Reflektiertes ist, das wäre was anderes. Und dann würde dann zur Traditionsbegriff anknüpfen. Aber was man dazu sagen könnte, das weiß ich nicht genau jetzt. Ja.
Ja, ich habe eine kurze Frage zu der Kritik an Heidegger,
ja.
Zur Kritik am Dezisionismus. Also zunächst mal hat mir das sehr eingeleuchtet, dieses Bild zu kritisieren. Also wenn man sich den Akt so vorstellen würde, dass es hier ein Subjekt gibt, das in einem vornormativen Raum ist, das sich jetzt dazu entscheiden soll und diesen normativen Raum auf sich nehmen soll oder irgendwie eintreten soll.
Genau.
Wenn man sozusagen diese ja, auf die Bewegung der Eigentlichkeit so versteht, dann das kann nicht sein. Also das finde ich sehr überzeugend. Ich habe mich nur gefragt, ob du dann im nächsten Schritt zu weit gehst und einen Moment der Wahl sozusagen versäumst, was du brauchst eigentlich für deine Konzeption. Weil es geht hier um den Zusammenhang von Freiheit und Verantwortung. Und wenn man jetzt jedes Moment der Wahl sozusagen auch auf der basalsten Ebene aussteigt, sagt es, wir sind immer schon in diesem normativen Gefüge. Wir können uns dazu auch nicht mehr im Sinne der Wahl verhalten. Wir können es nicht mehr auf uns nehmen oder versuchen, das zu verdrängen oder abzuweisen, dass wir es auf uns nehmen. Also wenn es diesen Abstand dazu nicht mehr gibt, dann wird es schwierig zu sagen, dass wir diese Ordnung, diese normative Ordnung im Ganzen verantworten. Weil sozusagen, das ist ja eine andere Kritik, die man an Heidegger üben könnte, wenn man sagt, hier geht es um Schuldigsein, also gar nicht um Verantwortung, die wir selber auf uns genommen haben, sondern wir sind eh ohnehin immer schon schuldig. Also das ist jetzt nicht relevant, ich meine nur sozusagen, es gibt eine gewisse Notwendigkeit eines Moments oder eines Elements von Wahl, um zu sagen, dass wir die normative Ordnung auch auf der basalsten Ebene noch verantworten, weil sonst tragen wir dafür keine Verantwortung mehr, weil es nicht mehr in unserer Freiheit steht. Dass die Wahl nicht so bestimmt werden kann wie eine Dezision, ist klar, aber braucht es nicht dieses Moment der Wahl oder des Verhaltens dazu?
Ja. Ja, das ist eine grundlegende Frage. Du sagst in deinen Sätzen, wir müssen die Verantwortung, die normative Ordnung als Ganzen verantworten. Das ist gerade der Punkt. Im Ganzen verantworten wir sie nicht. Das ist der Punkt gerade. Also Wir können das, die normative Ordnung im Ganzen nicht verantworten. Das heißt nicht, dass es irgendeinen Teil diesen normativen Ordnung gäbe, dass wir nicht kritisch durchreflektieren könnten. Es gibt nicht jenseits der Kritik, also das wäre der Traditionalismus, der das behauptet. Aber indem wir das tun, sind wir immer schon geleitet durch konstitutive Vorurteile, die wir nicht völlig durchschauen können. Und das heißt, auf diesem basalen Niveau, wo es um die Konstitution von Normativität überhaupt geht, gibt es keine Wahl. Aber das ist ja gerade, was uns in der Situation der Wahl einleitet oder der Situation der Verantwortung. Und von da aus gibt es natürlich. Und dann können wir uns so alles, wie du sagst, verhalten. Aber es ist die Frage der Konstitution von Normativität, ob es da einen Wahl gibt. Und das, da würde ich mit Gadamer gehen.
Ja, Morten, vielen Dank. Ich kann gerade anschließen an die letzte Frage. Und zwar würde ich es gerne in auch zwei Aspekten ansprechen, was du gezeigt hast. Zuerst zu Heidegger nochmal. Also ich stimme sehr zu, dass diese Rede von sich selbst wählen in den einschlägigen Passagen von seiner Zeit problematisch ist. Das ist einfach schlecht verdauter Kierkegaard. Da ist was reingekommen, was in die Problematik eigentlich nicht reingehört. Aber die Frage wäre, ob man den Gedanken, der mit dem Begriff der Entschlossenheit artikuliert ist, nicht doch in deinem Zusammenhang auch ein bisschen stärker machen könnte. Also Entschlossenheit ist ja nicht Entscheidungskraft, sondern Heidegger verwendet ja den Begriff von diesem Stamm des Schließens, also Erschlossenheit, Verschlossenheit, Entschlossenheit. Die Entschlossenheit ist sozusagen die wieder aufgeschlossene Verschlossenheit. Und könnte man nicht dann doch sagen, dass zwar nicht irgendwelche moralischen oder sonstigen Normen durch Entschlossenheit konstituiert werden, aber dass sie als das deutlich werden können, was sie sind. Also ich würde einfach mal vorschlagen, die Einstellung zu Normen unter dem Gesichtspunkt der Eigentlichkeit bzw. der Uneigentlichkeit analog zu Kants Unterscheidung von pflichtgemäß und aus Pflicht zu interpretieren. Also ich kann die Wahrheit sagen, weil ich gelernt habe, dass man die Wahrheit sagen soll. Und weil ich weiß, dass man unter Umständen Ärger bekommt, wenn man es nicht tut. Ich kann aber auch die Wahrheit sagen, weil ich es richtig finde. Und dieser Schritt, sozusagen dieser Schritt, der die Verantwortlichkeit als einer aus Freiheit deutlich macht, ich denke, das könnte man mit dem Entschlossenheitsbegriff ganz gut verbinden. Also es wäre sozusagen der Freiheitssinn der Forderung, der in der Eigentlichkeit zur Geltung kommt, während er in der Uneigentlichkeit verdeckt wäre. Und das würde ich ganz gerne verbinden mit der Überlegung zu den Metaphern. Mir ist vielleicht nicht ganz klar geworden, wie aus der metaphorischen Rede der Gesichtspunkt der Verantwortung dann zu klären wäre. Was mir eingefallen ist dazu, ist Folgendes. Also Achill und der Löwe. Vielleicht ist das Beispiel zu einfach. Denn Löwen sind faule, stinkende Tiere, die keineswegs tapfer sind, sondern ihre Frauen für sich jagen lassen. Männliche Löwen sind einfach nicht das, was die Metapher des Löwen bezeichnet. Und das heißt, wenn wir sagen, Achill ist ein Löwe, dann verstehen wir den Ausdruck Löwe in einer ganz eindeutigen semantischen Zuordnung, die uns überhaupt nicht an reale Löwen in der Wüste oder im Zoo denken lässt. Es ist völlig anders, wenn man in einem Gedicht, zum Beispiel Baudelaire, Correspondance, liest La Nature est un temple qui. Also da ist die Natur nicht einfach mit einem Tempel verglichen, sondern da ist eine echte Korrespondenz zwischen Tempel und Natur, die mich zwingt, Natur vom Tempel her, Tempel von der Natur her zu deuten. Und da ist eine Offenheit erreicht, die man vielleicht, so würde ich mal vorschlagen, als die Offenheit der möglichen Urteilsnahme verstehen kann. Mhm. Und damit als ein a priori von Verantwortung, das vielleicht ähnlich zu dem Entschlossenheits a priori zu verstehen wäre. Also die Frage ist einfach nochmal anders gedacht. Würdest du in diese Richtung gehen wollen? Es gibt sowas wie eine durch Kunstwerke zum Beispiel ermöglichte Eröffnung von Freiheit, die nicht im direkten Sinne normativ ist, aber normativ relevant.
Vielleicht vom Ende her. Der Begriff der normativen Relevanz scheint mir sehr schön das zu entsprechen, was ich versucht habe, diesen Experimente mit dem Normativen zu bezeichnen. Weil der Punkt bei der Metapher ist, dass es einerseits eine Verbindung macht, den wir, wenn es als Metapher empfunden werden müssen, wenn es nicht nur eine abgeschliffene Redeweise ist, aber wirklich als Metapher erfahren wird, dann wird es so empfunden, dass es einen Raum öffnet, einen Raum von Möglichkeiten, habe ich genannt. Aber ich habe dann gefragt, wie kann diese, und das sagt Jüngel selber in dieser Abhandlung, wie kann dieser Raum der Möglichkeit ein Raum der Freiheit sein? Und das kann sie, wenn man nicht die Verbindung zwischen Freiheit und Verantwortlichkeit überschneiden will, nur wenn es irgendeine Beziehung zur Normativität hier gibt. Und da habe ich versucht, erstmals mit die Ausdrücken aus der antiken Tradition da weiterzukommen, was Aristoteles selber sagt, dass sie stimmen müssen. Was in den Timaeus heißt es über die Analogie, sie sei die schönste aller Bänder bei Platon. Also es gibt diese Idee, dass wenn die Metapher tatsächlich etwas, nicht nur eine scheinhafte, sophistische zum Beispiel, Möglichkeit öffnen, sondern eine wirklich Möglichkeit für Entdeckung, das finde ich auch vielleicht ein gutes Begriff hier, für Entdeckung öffnen, dann muss es eine unterliegende Analogie in irgendeiner Weise geben, die dann zur Sprache gehoben wird. Und dann ist es richtig, dass im Fall der Löwe, wie hat denn Homer die Löwen angesehen oder wer den Gedicht in Ilias geschrieben hat? Also ich erinnere mich auch an Passagen bei Homer, wo die Löwe als Metapher gebraucht, gerade bei der, also an der, das Auftreffen die Begegnung mit etwas Kreischen, unerwartete Begegnung mit etwas Kreischen. Und das könnte ich mich schon vorstellen, dass obwohl es diese Faulheit hat, dass es auch aus dieser Faulheit sozusagen losgerissen wird und in ihrer als König der Tieren wirklich in Charakter treten würde. Aber ich würde jedenfalls darauf bestehen, dass es einerseits eine Eröffnung von Möglichkeiten, die wir noch nicht wissen, also Entdeckungsmöglichkeiten, die wir noch nicht wissen, ob zutreffen, das ist, was die Metapher macht, aber andererseits entscheidend ist, gibt es unterliegende Analogien, ist es tatsächlich ins Seiende begründet, was hier ist es nur, wie Platon dann in der Sophistes waren, ist es nur diese gefährlichste aller Arten, weil es da nur scheinhafte, und das sieht man ja auch, also in den letzten 20, 30 Jahren in der Philosophie sehr, also das mit Metaphern, weil diese Rehabilitierung des Metaphorischen ins Metaphern ja, ins Überzogene gegangen ist. Über die Entschlossenheit finde ich, ist es wichtig, dass wenn man zustimmt, dass es nicht so sein kann, dass die Entschlossenheit die Normativität oder die Verantwortlichkeit als solche begründet, und dass man dann dieser Möglichkeit, dass die Entschlossenheit tatsächlich einen Vollzug, eine Aktivität, worin man, wie war der Formulierung, dass man hier aufgeschlossen, nicht nur sozusagen handelt, weil es richtig ist, aber man weiß es nicht, sondern wirklich darüber. Und, aber das, glaube ich, das kann man über den Begriff der Verantwortlichkeit schon bringen, weil man sagt, die Entschlossenheit muss verantwortlich sein. Und verantwortlich, was heißt das? Das heißt wiederum, zurück auf Sokrates, es müsst Rechenschaft ablegen können. Das kann in einer sehr praktischen Weise sein, oder es kann auch auf einem höheren Niveau eine philosophische Rechenschaft geben, wo man sich wirklich die grundlegende Frage stellt, was ist hier eigentlich das Phänomen, zu dem ich mich verhalte, indem ich mich praktisch beziehe zum Beispiel oder in mitmenschlichen Relationen beziehe. Aber der entscheidende Kriterium scheint mir der Verantwortlichkeit wieder. Also dass man dafür Rechenschaft ablegen kann. Und das gilt auch, das gilt für die Philosophie, aber das gilt auch für das praktische Entschlossenheit. So, die Entschlossenheit ist entschlossen im Sinne von nicht verschlossen, weil sie verantwortlich im Sinne von Rechenschaft ablegend ist. Das wäre so meine Antwort. Diesem Rechenschaft.
Darf ich nochmal nachfragen? Ja. Ja. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten von Rechenschaft. Mhm. Wenn du an Politeia 2 denkst, beispielsweise, oder an Politeia überhaupt, man kann die Frage, soll man gerecht leben? Entweder so begründen, wie Sokrates das in dieser langen Diskussion tut, oder man kann sagen, man soll deswegen gerecht leben, weil man Unannehmlichkeiten bekommt, wenn man beim Unrechttun erwischt wird. Also das, was als die Communis Opinio am Anfang von Politeia 2 dargestellt wird. Auch das ist eine Rechenschaftsabgabe. Aber wir würden irgendwie intuitiv, sokratisch denkend, sagen, die eine ist mehr wert.
Ja, das ist, also der ganze Sinn, Freiheit über Rechenschaftsgabe zu definieren, ist ein Begriff zu haben, der so offen ist, dass es zulässt, dass es in manchen Situationen genügt, sowas, was am Anfang der Politeia 2, als die Communis Opinio gesagt wird, zu sagen, aber in anderen Situationen, zum Beispiel in der Philosophie, also emphatisch in der Philosophie, gerade nicht genügt, weil es da eine grundsätzliche und auch voraussetzungslos in diesem wieder Gadamerschen Sinn der Voraussetzungslosigkeit, würde ich dann hinzufügen, Voraussetzungslosigkeit zielende Untersuchung der Gerechtigkeit geht. Aber das hängt von der Situation ab. Es ist auch in manchen Situationen unangemessen, einen philosophischen Klärung zu erwarten, um eine Rechenschaftsgabe als legitim zu akzeptieren. Das kennen wir auch. Also dass jemand in einer Situation übermäßig nachfragt, wo es sich gar nicht mehr gebührt. Und das ist auch, finde ich, das Schöne bei Platon, dass die Metapher der Rechenschaft oder die Figur der Rechenschaftsgabe geht durch diesen ganzen Raum hindurch. Also von die banalen Situationen zur emphatischen Rechenschaftsgabe.
Ich werde versuchen, meine Frage kurz zu machen. Schließt sich in gewisser Weise auch an die zwei vorherigen. Ich möchte nochmal nachfragen, inwiefern man die Verbindlichkeit der Responsivität ohne eine harte Normativität letztlich dann fertigen kann. Und zwar, also du willst keine a priorischen Normen, natürlich nicht, sondern Praxen, aus denen sich Normen generieren, also eine Art Praxis, aus der sich Normativität generiert, ähnlich wie bei Foucault oder auch bei Heidegger. Aber könnte man nicht bei Heidegger zumindest als wie einen a priorischen Rahmen, nicht a priorische Normen, die werden weggewischt, die Stimme des Gewissens spricht nicht moralisch, damit ist natürlich auch Kant gemeint, aber könnte man nicht einen a priorischen Rahmen oder etwas Ähnliches bei Heidegger noch finden? Und zwar, wenn man an diese seltsame Stelle denkt, in den Paragraphen zur Sprache von der Stimme des Freundes, die jedes Dasein bei sich trägt, und da ist auch die Rede von der Offenheit zum Mitsein. Da wäre sowas wie eine Verbindlichkeit sozusagen bei sich, die man bei sich trägt, gedacht, die einerseits Responsivität beinhaltet, Intersubjektivität, das heißt auch eine gewisse Offenheit für Situativität, aber doch, also was man einem Freund schuldig ist, also dieses Schuldigsein, wäre damit schon deutlich mehr bestimmt, als einfach nur dieses in Dunkel springen eine Wahl lassen zu müssen. Würdest du da mitgehen können oder ist das schon zu viel der Normativität?
Meintest du mit diesen Ausdrücken, die du da genannt hast, meintest du da einen primären Schicht? Also was wäre der Status von solcher Phänomenen? Dieser einen Freund schuldig sein, also ja.
Also ich dachte eben an diese Formulierung Heideggers, wo er sagt, das Dasein trägt die Stimme des, hören auf die Stimme des Freundes, den das Dasein bei sich trägt. Das ist so diese Formulierung, die über die Vielfalt geschrieben wurde und die einfach seltsam in dem ganzen Buch auch daherkommt, weil vom Freund überhaupt nirgends die Rede ist und dann nur von der Stimme des Gewissens und dann in dem Zusammenhang auch unschuldig sein können. Mhm. Und es wäre sowas wie eine Sprache, Logos, Vernunft, also es wäre sozusagen eine Art von Stimme der Vernunft, um Kants Metapher zu verwenden, die deutlich weniger normativ aufgeladen ist bei Heidegger, aber doch einen gewissen Rahmen vorgibt. Deshalb meinte ich, einen gewissen Rahmen vorgibt. Mhm. Deshalb einen a priorischen Rahmen, keine für Normativität, aber keine Norm selbst, also keine Moral, kein moralisches Gesetz, kein Gesetz und so weiter.
Ich glaube, ich bin nicht sicher, dass ich da eine befriedigende Antwort geben kann, aber also so impulsiv würde ich sagen, wenn dieser a priorische Rahmen sozusagen die Stellung einer primären Normativität hätte, da wäre ich misstrauisch, weil eben in dieser Begriff oder dieser Metapher, dieser Stimme des Freundes, also wir müssen wissen, was ein Freund ist, um das überhaupt zu, und woher wissen wir das? Also das wissen wir aus die durch Sprache vollzogene Lebensformen, die mit Gadamer-Tradition nicht oder mit Wittgenstein Forms of Life, die uns überhaupt für sowas eröffnet. Aber das heißt nicht, dass es dann, deshalb habe ich auch über den Status gefragt, dass es nicht da Schichten geht. Also ich meinte nur auch, also auch in Beziehung auf zum Beispiel die genetische Phänomenologie oder auf die Developmental Psychology, also weil dieser Satz von Gadamer, dass wir sind immer schon in Normen, das kann sich so anhören, als hat man da auch abgewiesen, so untersuchen, wie lernen dann Kinder überhaupt Sprache, wie kommen sie in diesen Raum der Verantwortung rein und so weiter. Das ist nicht der Sinn dieser Abweisung von der Konstitutionsproblematik. Der Sinn ist zu sagen, dass das, was wir da untersuchen, in dieser Grundschichten, das mag wohl treffend für zum Beispiel für Kinder oder was nun immer man hier untersucht oder Grundebene von menschlichen Verhaltens, aber es ist nicht, was die Normen konstituiert. Das ist der Punkt, brauchen wir einen Grund für das, was wir uns immer schon tragen. Also diesen Punkt, dass alle diese Untersuchungen sollen nicht eine Grundlage der Normativität als solche. Es ist eine Schichten innerhalb eines Ganzes, die immer schon im Spiel ist. Es ist dieses immer schon ins Wirkungsgesetz des Ganzheit, dass die karmische These lautet. Und dann vielleicht letzte Bemerkung dazu. Es kann aber auch sein, dass du darauf hinzeigst, auf ein Phänomen, was ich nicht befriedigend behandelt habe bei Heidegger in Sein und Zeit. Das heißt nämlich das eigenste Seinskönnen. Diese Eigentlichkeit ist ja auch das eigenste Seinskönnen. Das heißt zum Beispiel die Frage, kann ich mein Leben als solches rechtfertigen? Oder wie? Also solche wirklich grundlegende Fragen des eigensten Möglichkeiten. Das ist wiederum eine Frage, gibt es für solche Fragen eine Normativität und welche Art von Normativität? Und das, glaube ich, ist wirklich für mich, aber ich würde lieber in solche Richtung gehen und untersuchen, sozusagen auf die Phänomen bezogen, zum Beispiel jetzt Phänomen des existenziellen Frage über Identität als eine phänomenologische Frage untersuchen und die Normativität, die spezifische Normativität, die hier im Spiel ist, zu untersuchen, als dieser Konstitutionsproblem wieder zu öffnen. Also das wäre dann wieder die Strategie.
Ja. Ich habe mich, da keine anderen Fragen waren, selbst auf die Fragerliste gesetzt. Also zunächst mal vielen Dank für deine Antigone-Interpretation. Ich finde das extrem spannend und auch wichtig, weil das ein heiß umkämpfter Schauplatz sozialphilosophischer Debatten ist. Und es ist sehr gut, dass die Hermeneutik das was sagt. Das auf jeden Fall. Be that as it may, ich habe auch eine Frage, die in gewisser Weise nochmal Thomas' Frage aufgreift nach der Heidegger-Interpretation und nach einer anderen Brücke zu Gadamer sucht. Und zwar, diese Wahl des Schuldigen, das ist ja eine fiktive. Und du hast an zwei Stellen darauf hingewiesen, dass Heidegger sozusagen diesen fiktionalen Status gewonnen hat und dadurch beschreibt, dass sozusagen das Nachholen einer Wahl. Also wir holen hier etwas nach, wir wiederholen etwas, was eigentlich geschehen ist. Und ich frage mich, wenn man jetzt in der Systematik von seiner Zeit nur ein paar Schritte weiter geht, dann würde man sehen, dass Wiederholen ja die Grundoperation des geschichtlichen Daseins ist. Und das authentische Wiederholen oder der authentische Vergangenheitsbezug, der authentische Geschichtsbezug funktioniert so, dass wir diese Vergangenheit aus der Offenheit der Zukunft, für die das Vorlaufen steht, verstehen. Und ich frage mich, ob man nicht sagen muss, dass dieses Nachholen einer Wahl oder Wiederholen einer Wahl sozusagen diesen Aufschub genau meint. Also den Aufschub eines Grundes für die Entscheidung überhaupt erstmal sozusagen normativ zu sein oder so. Nicht? Also überhaupt erstmal diese Schuldigkeit anzunehmen. Und wie würdest du darauf reagieren, dass man sagt, das ist sozusagen nicht etwas, was immer schon im Rücken liegt, sondern die Aneignung dessen, was schon vergangen ist, steht immer noch bevor. Es ist sozusagen etwas aufgeschrieben, etwas differiert.
Ja.
Und wenn man das sagt, dann könnte man zum Beispiel die Offenheit der Antike lesen und könnte sagen, naja, diese Bewertung, dass wir jetzt Antigone haben als gerechtfertigt sehen können, ist sozusagen etwas, was später kommt. Nicht, es ist etwas, was, und hier ist die Brücke zu Gadamer, zur Wirkungsgeschichte. Und ich denke, da könnte man dann sofort sagen, dass dieses Thema des authentischen Vergangenheitsbezugs als Offenheit für die Zukunft ja genau daraus Thema ist.
Ja. Daran hatte ich nicht gedacht. Vielen Dank für den Hinweis. Das Schlüsselwort hier, finde ich, ist das dann dieses Nachholen als Aneignung dann. eben. Und das leuchtet mir sehr ein, dass es auch für Heidegger in der Konzeption von seiner Zeit so denkt. Aber wenn man das denn dann so macht, dass man sagt, diese Aneignung ist nicht, geht nicht über die Konstitution des Normativen, sondern es geht um ihre Einholung oder so sagen, oder ihre Klärung oder ihre durchsichtig machen. Ist das auch in Heideggers Metaphern, zum Beispiel in der Sophistie-Vorlesung. Dann wäre wiederum wichtig, was Heidegger, worüber Heidegger nicht so viel sagt, aber vielleicht meintest du das mit dieser Offenheit für die Zukunft, dass diese Aneignung, dieser durchsichtig machen, immer schon in einem Raum, die geleitet von, sagen wir, Vorurteilen, sagen wir, die wir nicht zur völligen Transparenz, zur völligen Durchsichtigkeit bringen können. Ja, dann wäre tatsächlich vielleicht eine Verbindung, weil man das sozusagen die Kehrseite von Gadamers Problematik da in die Offenheit für die Zukunft sieht. Weil dazu habe ich ja gerade die Traditionsbegriff zu interpretieren versucht, als Offenheit für die Fremde, Offenheit für die Zukunft. Das macht Sinn. Aber bei dem Tragischen ist nun wieder wichtig, dass diese Offenheit nicht nur ist, ach, wir sehen jetzt, dass Antigone gerechtfertigt ist, sondern dass es, weil das wäre genau die hegelische Position, dass er immer wieder diesen Schritt macht, nach vorne sozusagen. Aber Gadamers Punkt ist, das ist nicht, so versteht man eigentlich nicht, was in der Tragödie los ist. Man muss sich damit identifizieren. Und das heißt, die Position des Antagonisten selber einnehmen. Und dann ist die Offenheit konstitutiv. Dann ist sie nicht nur was zu Abschließendes in einer späteren Rechtfertigung, sondern etwas, was, wie Gadamer sagt, wir nur sagen können, so ist es. Also, was er sagt, also dieses Anerkennen des Wirklichen in einem gewissen Sinne. Aber danke für diesen Hinweis.
Vielleicht eine Hinweis in diesem Punkt. Also denkst du, diese Identifizierung, die negative Seite, es gibt nicht diese Themen auch in Hegel, also in Hegel'sche Dialektik drin, weil also ich sehe wirklich die tragische Elemente auch in Hegel und ich verstehe nicht die Gadamer-Position oder.
Okay. Ja, okay. Ja, also selbstverständlich es gibt die tragische Bewegung auch im Hegelschen, aber da ist es immer eine, so behauptet Gadamer jedenfalls, eine Negativität, die von diesen Selbstsicherheit des zu überwindende Erfahrung ist. Es ist nicht diese konstitutive Offenheit für das Fremde, dass nicht durch diese selbstsicheren, wir können uns auch in diesen anderes Sein durchsetzen und das nochmals zu einer, sagen wir mal, pauschal Aufhebung bringen. Und diese Bewegung ist natürlich auch konstitutiv für Bildungsprozesse oder für Wissensprozesse ins Allgemeinen. Das ist auch der Punkt, warum Gadamer so nah an Hegel in vielen Stellen heranknüpft, weil er das sieht. Aber er sieht auch die Gefahr, dass diese konstitutive Offenheit nicht anerkannt wird. Und das bedeutet auch etwas für das einzelne Erfahrung des Fremden. Weil wenn das einzelne Erfahrung des Fremden, wenn das durch diese grundlegende Offenheit, konstitutiven Offenheit, im Rahmen dieser konstitutiven Offenheit gesehen werden muss, dann bekommt das einzelne Erfahrung auch eine Art, einen Aspekt von Experimentieren oder, wie würde vorher gesagt, also eine Offenheit für Möglichkeiten, die wir nicht sicher sind, dass wir verantworten können. Also, und das ist das Bruch mit Hegel auf der grundlegenden Ebene wirkt sich auch hinein im Einzelnen. Würde ich sagen.
Wenn keine Fragen mehr im Fall sind, ich danke mich nochmal den Montagsteilnehmern und ist die erste Tagung unserer Tagung beendet und morgen geht weiter wieder Heidegger und Stefan Schmidt um 10 Uhr in meinem Haus. Vielen Dank.